Ja, hallo und herzlich willkommen bei Geil Montag. Hier geht es um Impact statt Exit, Purpose statt Pesos und die Frage, wie Sozialunternehmerinnen Lösungen für große Probleme finden. Heute haben wir eine Art Arbeitsphilosophen bei uns, beziehungsweise einen New Work Intellektuellen, der sich den ganzen Tag lang darüber Gedanken macht, wie wir in Organisationen eigentlich zusammenarbeiten sollten. Sebastian Klein ist Gründer von Blinkist, also der App, die sehr, sehr erfolgreich Bücher zusammenfasst und mittlerweile auch über 100 Mitarbeiterinnen hat. Er hat lange bei der Organisationsberatung The Dive gearbeitet und vor ein paar Jahren das Magazin Neue Narrative mitgegründet. Neue Narrative ist das Magazin für eine neue Arbeitswelt, die möglichst egofrei und sinnorientiert vonstatten geht. Und mit Sebastian haben wir deshalb auch darüber gesprochen, warum er kein Freund von Basisdemokratie oder Holacracy im Unternehmen ist. Wie er trotzdem versucht, die klassische Chefrolle abzuschaffen und warum sinnvolles Arbeiten seiner Meinung nach sehr viel mit Selbstorganisation zu tun hat. Die Folge ist spannend für alle, die selber merken oder schon gemerkt haben, dass Arbeiten in einer klassischen oder starren Hierarchie für sie nichts ist. Und deshalb viel Spaß mit dem Gespräch. So, bevor wir jetzt aber mit dem Gespräch anfangen, stelle ich euch noch schnell die Sponsoren der heutigen Folge vor, die wir bei GoodJobs ab diesem Jahr auch selber nutzen. Dear Employee ist die Workplace Mental Health Plattform, also eine Plattform für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Mit Dear Employee können Personalerinnen oder Entscheiderinnen wissenschaftlich, einfach und digital psychische Belastungen am Arbeitsplatz messen und entsprechende Gesundheits- oder Personalmaßnahmen buchen. Das sind sowas wie sogenannte psychische Gefährdungsbeurteilungen, die eben damit auch durchgeführt werden können, die auch im Übrigen für viele Unternehmen durchgeführt werden müssen, eben im Rahmen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, was halt eben häufig leider auch ein bisschen vom Tisch fällt im Alltag von vielen Unternehmen. Dadurch können aber Burnout-Quoten stark gesenkt werden, Langzeitausfälle vermieden werden und man schafft es halt mit allen Kollegen einfach vernünftig und gesund zusammenzuarbeiten. Das ist vor allem wichtig, weil das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz extra stark stigmatisiert wird und eben oft in Bezug zu so richtig schwerwiegenden psychischen Krankungen gesehen wird. Das hat zur Folge, dass es einfach generell ein sehr negativ konnotiertes Thema ist und auch ein extrem schambehaftetes Thema. Wir selbst bei GoodJobs haben das vor allem stark während Corona gemerkt, weil dann eben nicht nur Kollegen vielleicht manchmal zu Hause die Decke auf den Kopf fallen kann, sondern eben auch noch während der Arbeitszeit zu Hause im Homeoffice. Deswegen, wenn euch das Thema interessiert, schaut mal bei dearemployee.de/demo vorbei. Da könnt ihr nämlich Dear Employee kostenlos ausprobieren. Oder ihr schaut im Blog bei Dear Employee nach, dearemployee.de/blog. Da geht es häufig ums Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ist, glaube ich, auch für viele interessant, eben weil das Thema so häufig vom Tisch fällt. Und eine kleine Ergänzung, Dear Employee hat jetzt so ein Corona-Care-Paket auch zusammengestellt, wo das Team sich einfach mal zusammengesetzt hat und geschaut hat, was so die häufigsten Anfragen von Kunden während der Pandemiewellen waren. Und da haben die ein Paket zusammengestellt aus so Workshops, Mitarbeiterbefragungen, digitalen Sportkursen und eben eine Achtsamkeits-App. Und das kann, glaube ich, auch für viele, viele Unternehmen da draußen interessant sein. Vielen Dank an Dear Employee für das Sponsoren der heutigen Folge und euch viel Spaß.
Hi Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo.
Entweder dein Leben ist eine Lüge oder es stimmt, was du in Interviews sagst, dass du Psychologie studiert hast.
Ist nicht gelogen.
Mhm. Dann kannst du mir wahrscheinlich auch folgende Frage beantworten. Stimmt es, dass PsychologiestudentInnen häufig selber durch ihr Studium psychische Krankheiten oder Disbalancen triggern können? Früher hat man ja so ganz stigmatisierend und abschätzig gesagt, ja, die kriegen dann selber vielleicht häufig einen Knacks während des Studiums. Mhm. Aber hast du das mitbekommen oder davon gehört oder selber erfahren?
Ich dachte immer, das Stereotyp wäre, dass die Leute den Knacks schon mitbringen, wenn sie studieren.
Ja, und dann triggern vielleicht.
Und dann triggern.
Nee, aber ich habe tatsächlich wirklich mal gehört, dass es einfach, weil du dich so krass mit dir selbst beschäftigst, dass zu so einer Hyperreflexion kommt, die dann eben auch dich in Welten führen kann, wo du vielleicht nicht hin wolltest.
Das ist interessant. Also ich kenne auf jeden Fall den Effekt, dass man im Laufe seines Studiums anfängt, alles Mögliche mal an sich selber und anderen zu diagnostizieren, was halt gerade so dran ist an Themen. Also erst ist man dann hochbegabt, dann ist man hoffentlich nicht schizophren, aber so alles, was es so an Bildern gibt, glaube ich, fängt man irgendwann anderen mal bei sich und bei anderen zu suchen. Das stimmt mit Sicherheit. Dass das dann triggert, dass man sich noch extremer entwickelt, das höre ich jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal.
Okay, aber selbst das, was du beschreibst, muss ja auch nicht unbedingt immer konstruktiv oder produktiv sein, ne? Wenn man zu viel diagnostiziert und vermeintliche Muster erkennt.
Ich glaube auch, dass das nicht so wahnsinnig konstruktiv ist, aber ich glaube, das legt sich auch meistens wieder. Mhm. Also weißt du, man lernt dann einmal, was Borderline ist und sieht es dann in ganz vielen Leuten und dann ist aber auch wieder gut. Außer man beschäftigt sich dann noch viel mehr damit und arbeitet in dem Bereich, dann wird es vielleicht noch extremer. Aber das habe ich nicht gemacht, deswegen weiß ich es nicht.
Glaubst du, das Gleiche kann für Organisationen gelten? Also du hast dich ja einfach sehr, sehr stark mit Organisationen und der Art und Weise, wie man arbeitet, auseinandergesetzt. Dass man vielleicht, so wie du es beschreibst, gerade am Anfang vielleicht dann noch das Ganze zu stark reflektiert, ein bisschen die Lockerheit verliert und man vielleicht eher sagen sollte, boah, never change a running system, so von wegen, wenn es klappt, dann mach doch, lass es doch einfach so.
Das ist eine gute Frage. Ich finde, man kann das fast nicht zu viel machen, Organisationen zu reflektieren. Aber es gibt natürlich dann so Ausprägungen von Leuten, die dann ständig anfangen, in Farben zu sprechen, ob das jetzt irgendwie eine orange, grüne, gelbe, was auch immer, Organisationskultur ist, die jetzt gerade im Raum ist. Und was ich auch kenne, was, glaube ich, so der Horror ist, ist in so einem, ich sag mal, so ein Meeting mit lauter Organisationsentwicklern, die dann alle anfangen, sich gegenseitig zu moderieren und ständig dann so in die Meta-Ebene wechseln und dann in die Meta-Meta-Ebene, um Sachen zu diskutieren, die eigentlich gerade nicht so wahnsinnig viel bringen. Das gibt's schon. Aber so generell würde ich sagen, die meisten Leute sollten eher ein bisschen mehr über Organisation reflektieren als weniger.
Ja. Wir reflektieren hier gerne über Montage und deswegen an dich mal die Frage, wie sieht denn bei dir ein typischer oder ein geiler Montag aus?
Ein geiler Montag. Also generell für mich beginnt ein guter Tag eigentlich immer damit, dass ich erstmal arbeite, so blöd es klingt. Also ich habe immer morgens so ein paar Stunden, wo ich Sachen mache, wo ich mich stark darauf konzentrieren muss, also an Texten schreiben oder so Konzepte entwickeln. Und das mache ich meistens wirklich als allererstes, bevor ich irgendwelche E-Mails lese oder in Slack reingucke oder so meine eigenen To-Dos sortiere. Und manchmal wache ich da extrem früh auf und mache das zu so Zeiten, wo alle dann denken, ich bin völlig verrückt.
Wie früh?
Also wenn es richtig blöd läuft, um 3:30 und so normale Tage 5 oder 6, würde ich sagen.
Hast du Kinder?
Nee.
Okay, das wäre ja der normale Case, wenn man Kinder hat, dann hat man oft ja auch gar nicht die Wahl, jetzt irgendwie ausschlafen zu können, sondern dann ist es ganz normal, um 4:30, 5:30, 6 aufzustehen und ja, und dann vielleicht auch zu arbeiten, je nachdem, ob das Kind beschäftigt ist oder nicht.
Ja, ich habe mich auch schon gefragt, wie das wohl irgendwann mal wird, wie das dann zusammenpasst.
Auf jeden Fall bist du ja schon gut im Training anscheinend,
mit frühen Aufstehen. Genau, ja, das schon.
Ich habe auch in verschiedenen Interviews gelesen oder gehört, dass du auch mal kalt duschst morgen, dich von 5 Sekunden kalt duschen auf 10 Sekunden vorgearbeitet hast zum Beispiel. Das war so der letzte Stand, aber das Interview ist auch schon ein bisschen älter gewesen. Wie ist die aktuelle Benchmark? 30 Sekunden schätze ich jetzt mal so.
Ja, es wäre jetzt natürlich schön, das sagen zu können, dass ich bei 1-2 Minuten wäre, aber ich habe das irgendwann wieder aufgehört, um ehrlich zu sein.
Ah, was? Mhm. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Naja.
Warum?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte damals, glaube ich, zeitweise das Gefühl, dass mir das hilft, so wahnsinnig gut in den Tag zu kommen. Und irgendwann hat das sich aber übrig gehabt und dann habe ich es nicht mehr weiterverfolgt, wie das halt so ist im Leben.
Ja, ja. Aber du gehst ja trotzdem schon sehr strukturiert auch an deine Arbeit, glaube ich, ran. Ne? Also du hast ja schon, glaube ich, so die Woche und auch einen einzelnen Arbeitstag recht klar strukturiert, wann du welche Sachen machst, damit du eben auch den jeweiligen Fokus auf das hast, was du gerade tust. Benutzt da, glaube ich, auch recht viele Methoden oder hast ja zum Beispiel, also meinetwegen Getting Things Done, ist, glaube ich, öfter mal gefallen. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, vor allem für Leute, die jetzt nichts damit anfangen können, vielleicht 1-2 Methoden rausgreifen, die du benutzt und wie die funktionieren, warum die dir persönlich helfen?
Also vielleicht kann ich das so an meinem Beispiel erklären. Für mich, ich würde sagen, dass ich das an mir ganz gut nachvollziehen kann, dass ich in so verschiedenen Mindsets durch die Woche gehe. Und der Grund, warum ich zum Beispiel morgens als erstes versuche, so ein paar Stunden am Stück konzentriert zu arbeiten, liegt daran, dass es für mich so ein Maker-Mindset, könnte man vielleicht sagen, dass sich einfach nicht, also ich komme nur in dieses Mindset ganz früh morgens und ich kann da nicht mehr rein, wenn ich irgendwie in so einem Modus war, eher zu managen, Aufgaben zu strukturieren oder auf ganz viele Nachrichten zu antworten. Und ich versuche meine Tage, meine Wochen so zu strukturieren, dass ich diese Mindsets einfach gut zusammenbringe. Ja, dass ich jetzt nicht anfange, erstmal E-Mails, erstmal Slack-Nachrichten oder To-Dos sortieren und dann auf einmal 3 Stunden am Text arbeiten, weil das einfach nicht funktioniert. Und ich weiß für mich aber auch, dass ich jetzt nicht gut funktionieren würde, wenn ich den ganzen Tag nur in diesem Maker-Mindset wäre. Das würde mich dann ziemlich auslutschen. Das hatte ich auch schon. Aber da bin ich dann nicht am Ende der Woche zufrieden, sondern ich brauche so einen gesunden Mix aus Kommunikation, aus irgendwie Plan, Konzeption und eben aber auch dieses wirklich selber machen. Und da hilft mir sowas wie GTD dabei.
Genau, also getting things done.
Genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie detailliert euch das interessiert. Das wird dann immer sehr schnell so nerdy, abstrakt.
Erklär's mal meiner Oma in einem kurzen Satz.
Deine Oma würde wahrscheinlich sagen, ach, das ist ja alles gesunder Menschenverstand und das stimmt am Ende auch. Also für mich ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil von Getting Things Done, ich habe immer eine Inbox, das kann aber auch ein Notizblock oder ein Zettel sein, wo ich einfach alles immer sammle, was so aufpoppt bei mir oder von anderen zu mir rankommt und wo ich einfach weiß, diese Inbox ist ein
Postfach, Oma.
Ist ein Postfach, genau. Es kann aber eben auch einfach ein Stück Papier sein. Und das ist nicht das gleiche wie eine E-Mail-Inbox. Ja, das ist ein typischer Fehler, der oft gemacht wird, sondern ich gucke zum Beispiel.
Sorry, Oma.
ich hoffe, deine Oma weiß, was E-Mails sind.
Die lebt leider nicht mehr, aber ja, das war jetzt so. Das Bild von ihr. Ich spreche mit dem Bild von ihr. Ja.
Genau. Und für mich ist der erste Schritt immer zu gucken, E-Mails, da kommt was rein, von Leuten kommt was, in meinem Kopf ploppt was auf und das wird erstmal alles in irgendeiner sicheren Inbox gesammelt. Und ich weiß, ich habe so fixe Punkte, wo ich die einmal leer mache. Ja, also das heißt, in dieser Zeit, wo ich nur sammle, brauche ich mich nicht darüber stressen, was mit diesen ganzen Sachen ist, weil ich weiß für mich zum Beispiel, ich habe jeden Tag die Routine, die einmal leer zu machen. Und am Ende der Woche auch, dann weiß ich, alles ist weg. Und was, glaube ich, viele Leute machen, ist dann immer konstant sich über diese Sachen Gedanken zu machen. Ah, da muss ich noch was, unbeantwortete E-Mail, eine Idee, was mache ich mit der? Und eine Idee von Getting Things Done, die ich auch ganz toll finde, ist halt dieses Sammeln, heißt dann so richtig zen-mäßig den Kopf von dieser Sache zu befreien, weil ich weiß, irgendwann setze ich mich hin und sortiere das, ja, in diesem Manager-Mindset, so würde ich das dann nennen, und da brauche ich mich aber nicht vorher damit zu beschäftigen.
Mhm. Eine komplizierte Frage jetzt, hast du dein Handy auf Flugmodus?
Ich habe es immer auf lautlos.
Für den Podcast hier ist es relativ wichtig, dass es auf Flugmodus ist, damit wir keine störenden Geräusche eventuell drin haben.
Dann sollten wir das noch nachholen.
Ja gut, aber ich glaube, also bis jetzt sah es ganz gut aus, dass wir keine störenden Frequenzen hier hatten. Ansonsten ist es, wisst ihr jetzt warum? Nein, also bis jetzt wurde es auch noch nie zerfetzt, auch wenn Leute ihr Handy nicht auf Flugmodus hatten. Ich habe ja ganz am Anfang über dein Psychologiestudium eigentlich hinterfragt, denn du hast eben erst Psychologie studiert und gar nicht jetzt irgendwie Betriebswirtschaft oder sonst was oder Journalismus. Und das ist dann eine sehr sympathische Sache, erstmal sich so mit der Psychologie des Menschen zu befassen. Dann allerdings hast du was gemacht, wo viele Leute sagen würden, boah, das finde ich jetzt nicht direkt sympathisch. Du bist ja zu einer der größten Unternehmensberatungen der Welt gegangen. Du warst 15 Monate bei der Boston Consulting Group. Und hast ja aber auch gemerkt, dass das nicht 100% dein Ding war irgendwann, ne? Vor allem so das hierarchische Arbeiten und die Art und Weise, wie man da gearbeitet hat. Kannst du uns das mal sagen, was dich daran gestört hat?
Also die Art zu arbeiten dort, würde ich sagen, ist wahrscheinlich so ein ganz guter Gegenentwurf zu dem, was ich jetzt gut und sinnvoll finde. Deswegen war das auch wirklich anstrengend für mich. Boah, da kann man so viele Beispiele zu nennen. Also ich hatte den Eindruck, wenn du in so einer Firma arbeitest, bist du erstmal eine Arbeitsressource, die versucht wird, möglichst viel Geld zu machen. Also dein Arbeitstag wird ja, jeder einzelne Arbeitstag wird verkauft an irgendeinen Kunden und die Firma versucht mit dir möglichst viel Umsatz zu machen. Das heißt, keiner interessiert sich dafür, wie es dir geht, ob du irgendwie nach 3 Jahren da völlig kaputt wieder ausgespuckt wirst, was auch bei vielen Leuten passiert. Und also auf der positiven Seite, ich fand es damals einfach spannend, diese Art von Arbeit in so große strategische Entscheidungen mit involviert zu sein und mal was für einen Psychologen auch wirklich, oder mich jedenfalls damals ein großes Learning war, überhaupt mal zu sehen, wie solche Firmen funktionieren, also wie große Konzerne funktionieren, wer da sitzt, wenn die Entscheidungen getroffen werden und auf welcher Grundlage. Das war schon spannend, aber die Art zu arbeiten ist wirklich, würde ich jetzt niemandem empfehlen, niemanden, den ich mag.
Und nochmal bezogen auf die Hierarchie, da hast du auch in einem Interview, glaube ich, mal gesagt, dass das einfach irgendwie dich gestört hat, dass irgendwie andere Leute bestimmen konnten, was du machst und du im Zweifel auch jetzt gar nicht unbedingt die Möglichkeit gehabt hättest, dich zu widersetzen oder einfach zu sagen, nee, ich will jetzt aber dann doch was anderes machen. Kannst du das nochmal genau erklären?
Also vielleicht auch ein Beispiel. Ich hatte oft den Eindruck, mir fehlt da wirklich der Respekt, also so die Wertschätzung auch für meine Zeit und mich als Person. Und ein Beispiel, das mir da einfällt, ist, dass ich da mal für so einen super angesehenen BCG-Partner gearbeitet habe, der dann irgendein tolles Strategieprojekt gemacht hat mit einem Firmenchef. Und der dann immer so über eine Zwischenperson, weil er war ja so hoch in der Hierarchie, dass er nicht direkt mit mir kommunizieren konnte, obwohl die Information an mich ging, über seine Assistentin immer dann mir Aufträge gegeben hat, die dann so wirklich unmöglich zu erfüllen waren und auch so total erratisch, dann ständig was Neues, und jetzt brauchen wir diese Information, nein, er ist sich sicher, dass es die gibt, er braucht die ganz dringend für einen Termin, ich muss da unbedingt noch irgendwelche Slides machen, und dann sitzt du da als junger Berater und es wird erwartet, dass du dir die Nacht um die Ohren schlägst, um irgendwelche nicht existierende Informationen dir aus dem Ärmel zu ziehen und Folien zu machen und schickst sie dann irgendwie kurz vor diesem Meeting, hörst nichts mehr darauf und auf Nachfrage heißt es dann, ach so, ja, nee, er brauchte das doch nicht. Das ist die Art, wie da mit einem umgegangen wird, wenn man da als junger Mensch anfängt zu arbeiten. Das fand ich ziemlich übel.
Ja. Ich habe ja ein Praktikum bei der Bild-Zeitung gemacht im Business Development und da habe ich auch 3 Monate lang eine Präsentation zusammengeschustert. Mein ehemaliger Chef, der war da auch vorher Unternehmensberater. Und dann, nachdem ich aber da ausgeschieden bin, ich habe es genau andersrum gemacht, haben die mich angerufen und gesagt, sag mal, Paul, wo ist denn eigentlich deine irgendwie Präsentation? Das waren noch 120 Slides, hast jetzt 3 Monate lang gearbeitet. Du hast ja sicherlich ja nochmal eine Sicherungskopie gemacht oder so, ne? Weil wir können die nicht finden. Ich habe gesagt, ja, nö. Also da wurde die nicht von denen in den Peelkorb geschmissen, sondern da habe ich irgendwie anscheinend dafür gesorgt, dass niemand die mehr gefunden hat. Aber war natürlich wertschätzungstechnisch, dann fand ich es auch irgendwie blöd, dass ich so dachte, ja, also ganz ehrlich, mir konnte die einfach flöten gehen. Das ist ja jetzt auch irgendwie blöd, dass ihr nicht dafür gesorgt habt, das vielleicht mal vorher anzugucken, während ich noch da bin, was ich da so gemacht habe. Aber gut, anderes Thema. Du hast, offensichtlich warst du unzufrieden damit und hast dann aber eine ziemlich coole Organisation gegründet. Mit Blinkist habt ihr irgendwie was gemacht, was sich auf den ersten Blick irgendwie so ein bisschen revolutionär anhört. Ihr schafft es, Bücher so zusammenzufassen, dass man den Inhalt irgendwie in 15 Minuten oder zumindest einen groben Überblick über den Inhalt in 15 Minuten bekommt, per App, irgendwie auf dem Handy. Da kann man sich dann anhören, was in dem Buch drin steckt. Seid damit ja auch extrem erfolgreich gewesen. Kannst ja vielleicht gleich auch nochmal in eigenen Worten erklären, wie Blinkist irgendwie funktioniert. Aber trotzdem gab es da dann wiederum auch eine Zeit, obwohl du deine eigene Organisation schaffen konntest, wo du gesagt hast, boah, ich habe es mir auch schon wieder anders vorgestellt, oder?
Das ist auch eine gute Frage. Also ich habe den Eindruck, dass mir das oft passiert, dass ich entdecke so Themen, die mich dann total packen und wo ich das Gefühl habe, dass das jetzt so eine intellektuelle Herausforderung, mit der ich mich einfach viel beschäftigen will. Und bei Blinkist war es zum Beispiel so, diese Gründung, also ich hatte mich ganz viel mit diesen Büchern umgeben, die wir dann später zusammengefasst haben, und fand es spannend, diese Frage, wie kann man sowas denn jetzt ein bisschen kompakter rüberbringen, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass man es einfach nicht sich diese ganzen spannenden Bücher reinziehen kann, die jedes Jahr in diesem Business-Umfeld erscheinen. Und ich bin dann in der Blinkist-Zeit wiederum, als wir angefangen haben, da eine richtige Organisation draus zu machen, habe ich mich zum ersten Mal bewusst mit dieser Frage beschäftigt, wie baut man eigentlich selber heutzutage eine Organisation, die nicht so hierarchisch ist wie BCG oder wie man das vielleicht im BWL-Studium lernen würde. Und bin dann auf diese ganzen New Work-Konzepte und was da noch so dran hängt, gestoßen. Und habe dann wiederum gemerkt, innerhalb von Blinkist kann ich das, was ich da jetzt alles entdeckt habe, nicht wirklich so ad ultim oder bis zum Ende umsetzen. Und habe dann deswegen angefangen, wieder was Neues zu machen, um mich damit mehr zu beschäftigen. Genau, und bin dann in dem Kontext, nachdem ich da zuerst viel Beratung gemacht habe, wiederum dann auch eigentlich über einen Zufall wieder jetzt bei dem, was ich jetzt bin, gelandet, dass wir wieder angefangen haben, Content in diese Richtung zu machen, wofür mein Herz so ein bisschen schlägt. Deswegen kamen dann diese beiden Sachen irgendwann auch mal zusammen.
Aber bist du eigentlich nach wie vor bei Blinkist? Ja, ne? Oder irgendwie betätigt irgendwie? Oder hast du da eine Rolle?
Ich habe nur die Rolle, Gesellschafter zu sein.
Okay.
Also ich muss nichts mehr machen.
Aber operativ bist du da raus.
Ja, schon lange auch jetzt inzwischen.
Ja, okay. Ja, das war oder für Außenstehende quasi nicht so ganz klar jetzt ersichtlich, ob du da noch eine Rolle spielst. Habe ich mir ja gedacht, weil du hast ja mittlerweile auch viele andere Tätigkeiten. Von daher wäre es dann wahrscheinlich schwierig geworden, das alles unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Der nächste große Schritt, beziehungsweise du hast ja im Zuge dann von Blinkist auch, ich glaube, ihr hattet da ungefähr 15 Mitarbeitende und dann wolltet ihr eben zum Beispiel Holacracy und auch andere Methoden da mal ausprobieren. Habt ihr, glaube ich, auch gemacht, meines Wissens. Und ja, glaube ich, auch erfolgreich, zumindest vielleicht nicht so, wie du es am Ende dir irgendwie vorgestellt hattest, aber zumindest hat es ja irgendwie auch funktioniert, das irgendwie da zu implementieren und auch anzuwenden. Irgendwie, ne? Ja.
Und aber es waren mehr, ne? Es waren ganz schön viele Mitarbeiter, oder? Hattet ihr nicht dann zu irgendeiner Zeit 100 schon? Oder war das dann wiederum später?
Das war später. Also es war damals... Ich glaube, als ich raus bin, operativ war Blinkist so von festen Mitarbeitern eher so 20.
Ah, okay.
Und halt, wir hatten aber gleichzeitig jetzt bei den, also ich hatte mit diesen ganzen Leuten, die jetzt Bücher zusammengefasst haben und da dran hingen, hatten wir über 100 Freelancer noch, die halt nicht so richtig Teil der Organisation waren, aber irgendwie auch doch ein wichtiger Teil.
Ja.
Genau.
Aber mittlerweile kann man ja sagen, als Gesellschafter bist du ja dann wahrscheinlich auch sehr happy. Das ist ja ein trotzdem sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, ne? Was irgendwie weltweit angenommen wird und auch eigentlich immer so als die erste Lösung gesehen wird, wenn es darum geht, irgendwie so Bücher zusammenzufassen und oder beziehungsweise die dann zusammengefasst irgendwie zu rezipieren.
Ja, ja, es ist ein tolles Unternehmen auch.
Wie viele Bücher habt ihr denn ungefähr jetzt also im Katalog? So ganz grob.
Puh, da fragst du mich was. Also die ersten 50 haben wir zu zweit zusammengefasst, das weiß ich noch. Inzwischen sind es ein paar tausend, aber wie viele genau, weiß ich nicht.
Kann man sich auf Blinkist angucken auf der Homepage.
Genau.
Ja. Paul, du bist doch großer Blinkist-Fan und User, oder nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hab's mal versucht. Ich habe dann für mich eher so rausgefunden, dass es was ist, was ich nutzen kann, eben um zu checken, ob ich vielleicht ein Buch wirklich lesen möchte. Aber ich bin auf keinen Fall happy damit, wenn ich ein interessantes Buch sozusagen nur auf Blinkist einmal mir angehört habe. Ich glaube, das ist ja auch nicht ganz der Zweck, dass man sagt, ihr ersetzt komplett das Lesen. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Zwischenlösung, statt einfach nur Buchrücken lesen und mal zu hören, was Eckart von Hirschhausen dazu zu sagen hat, ob dieses Buch auch wirklich empfehlenswert ist und wiederum dann den ganzen Schinken auch durchzuwälzen. Es gibt ja einen sehr, sehr coolen Blog, Wait But Why heißt der, von so einem Typen aus Amerika, der immer so sehr, sehr special, interestige Themen, aber so häufig geht es ums Bewusstsein oder um irgendwie Wissensmanagement oder sowas, der diese aufbereiteten sehr langen Artikeln und der hat mal einen Artikel drüber gemacht, wie viele Bücher wir eigentlich im Leben lesen und wie groß die Diskrepanz ist zu den Büchern, die wir eigentlich gerne lesen möchten. Und dann ist es ja letztendlich so, dass wenn wir mal alle ehrlich zueinander sind und keine Ahnung, im Jahr sind es irgendwie 10 oder 20 Bücher, wenn es gut läuft oder so, was das auf dein Leben hochgerechnet eigentlich an Büchern ist. Das ist so ein ganz nettes Bücherregal. Und dann hat er das gegenübergestellt gegen all die Bücher, die du eigentlich gerne lesen möchtest. Und da sozusagen nochmal einen Gatekeeper oder eine Lösung zu haben, wie man näher an die Bücher rankommt, die man auch wirklich lesen will, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Könnte fast schon ein Blinkist Werbespot sein, wenn man das irgendwie vernünftig umsetzt. So, danach bist du aber über Umwege auch zu The Dive gekommen. Ne? Da hast du aber nicht mitgegründet, oder?
Nee.
Okay, weil The Dive ist ja also nicht nur in Berlin, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus eine mittlerweile, glaube ich, auch sehr bekannte Beratung für Unternehmen, wenn es so um das Thema geht, wie man sich organisiert, wie man arbeitet, wie man auch neues Arbeiten irgendwie implementieren kann. Da warst du dann ja quasi auch schon sehr an deinem Interesse dran, inhaltlich, aber quasi noch Berater, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt hast du dich quasi ja nochmal mit so zwei, nicht Ausgründung, aber so Rausschnitzung aus The Dive, dann noch stärker dem Content hingegeben, dass du nämlich selber ein Buch geschrieben hast, The Loop Approach, wobei das jetzt auch schon, glaube ich, mindestens 2 Jahre her ist. Das ist
anderthalb.
Oder anderthalb, okay. Und ihr auch aus The Dive heraus quasi einen Verlag gegründet habt, bei dem ihr neue Narrative rausbringt. Magst du uns da nochmal erzählen, wie du jeweils zu diesen beiden Themen gekommen bist und vor allem auch, worum es geht?
Mhm. Gerne. Also ich hatte in meiner noch Blinkist-Zeit, als wir angefangen haben, über Selbstorganisation nachzudenken und ich dann auch angefangen habe, mir da eine Meinung zuzubilden und dass auch wir das bei Blinkist ganz erfolgreich irgendwie ausgerollt, umgesetzt bekommen haben. Auch damals schon so ein sehr selbstbewusstes E-Book darüber geschrieben haben. Ich bin danach dann raus und dachte, okay, jetzt kann ich den ganzen großen Konzernen und allen möglichen Firmen erzählen, wie sowas funktioniert, die Organisation der Zukunft, ich weiß jetzt alles. Und habe dann aber gemerkt, das ist natürlich totaler Bullshit und so diese Startup-Gründer-Überheblichkeit zu denken, jetzt habe ich alles verstanden, nur weil ich hier in so einer Mini-Organisation mal was umgesetzt bekommen habe. Und ich habe dann, obwohl ich eigentlich wusste, ich will jetzt nicht nochmal ewig Berater sein, angefangen, in diese großen Konzerne reinzugehen, zu sagen, ich gucke mir jetzt mal an, wie so eine Transformation eigentlich funktioniert, wenn man jetzt in einem bestehenden Unternehmen sagt, wir wollen mal irgendwie zumindest ein paar hundert Leute transformieren von so einem hierarchischen hin zu sowas dezentraleren, flexibleren. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht und darauf basiert dann dieser Loop Approach, wo wir gesagt, also das Buch, da steht mein Name drauf, aber wir haben das zu ganz vielen gemacht, wo so einfach die Erfahrung aus diesen Transformationsprojekten reingeflossen ist, zu sagen, wie kann man eigentlich so einen Wandel in der Organisation gestalten, was sind so die wichtigen Wegpunkte, die man sich angucken muss und vor allem mit einem bisschen demütigeren Mindset als dieses überhebliche Gründerding, so hier ist übrigens das fertige Produkt, alle können das so machen. Genau, und dann hatte Lena, die auch bei The Dive zu dem Zeitpunkt war, sie wollte gerne ein Magazin machen, ohne so eine konkrete Idee, wie das aussehen soll. Und wir haben dann vor jetzt über 3 Jahren inzwischen gesagt, komm, wir machen das einfach mal. Und haben
also
dann,
niemand hat gesagt, ja, kannst ja kündigen und ein Magazin machen.
Genau, so ähnlich. Und wir haben dann relativ, war ja ahnungslos, mal gesagt, okay, wir haben total Bock darauf, jetzt einfach mal ein Printprodukt zu machen und besinnen uns aber so ein bisschen auf das, was wir können und haben dann deswegen auch gesagt, wir machen dieses Magazin eher wie so einen Workshop. Wir haben uns gefragt, wie würde so ein gut gestalteter Workshop-Tag als Printmagazin aussehen. Genau, deswegen ist es, merkt man auch jetzt noch, dass ein paar der Elemente irgendwie dadurch inspiriert sind. Und haben dann angefangen. Das war relativ anstrengend, das erste Magazin zu machen, weil wir auch beide, und genau Martin, der Dritte, kam dann auch noch dazu vorher, alle eigentlich auch einen Vollzeitjob hatten, was anderes zu machen. Genau, und jetzt inzwischen machen wir es seit 3 Jahren und inzwischen ist es nicht mehr ganz so anstrengend und macht immer noch genauso viel Spaß.
Jetzt hast du gesagt, wie sich das Magazin vielleicht so ein bisschen anfühlt, wie so ein Workshop. Kannst du nochmal beschreiben, was so wirklich die Inhalte sind, was sind die Themen? Und ihr habt ja auch einen ziemlich hohen Anspruch, dass ihr sagt, wir wollen damit auch irgendwie Journalismus ein bisschen neu erfinden, neu machen. Wie kriegt ihr das gebacken?
Also die Idee bei dem Magazin war und ist immer noch, zu sagen, das, was man sonst vielleicht über Beratung, Coaching in Organisationen reinbringt, dieses Transformierende, also wie kann ich eine Organisation anders machen, das quasi in so ein Produkt zu übersetzen, das, also wo du nicht nur in ein Team reingehst, einen Workshop machst, sondern das du theoretisch beliebig skalieren kannst, also ganz vielen Leuten geben und die nehmen dann das, was sie darin finden, nämlich Tools und neue Ideen, Inspiration und tragen das in ihre Organisation. Genau, und wie wir das machen, ist so ein Mix aus eben Tools, Sachen zum Nachmachen, inspirierenden Geschichten. Wir suchen immer nach guten Beispielen von Firmen, wo wir sagen, von denen kann man was lernen und das ist auch nicht nur irgendwie so ein Angeben mit Gründergeschichten oder Manager-Schicksalen, sondern eben wirklich Sachen zum Nachmachen. Und genau, was wir da anders machen wollen, Martin ist der Einzige von uns, der sagen kann, er kann Journalismus, wir anderen sind alle eher so Quereinsteiger. Und haben deswegen, glaube ich, viele der Konventionen von Anfang jetzt erstmal so gesagt, da müssen wir uns nicht dran halten, sondern können Sachen anders machen. Und für uns ist ein wichtiger Anspruch, dieses Konstruktive zu sagen, wir machen jetzt nicht so reißerische Geschichten oder Sachen, die irgendwie klug klingen, aber niemandem was bringen. Also wir nennen das gerne Ego-Content. Ego-Content ist was, das schreibe ich, um zu zeigen, was ich für ein toller Typ bin und mit Worten jonglieren kann oder Sachen weiß, der aber nicht für den Nutzer oder die Nutzerin geschrieben ist. Das versuchen wir zu vermeiden.
Und wie ist es so von den Abläufen, von den Prozessen? Orientiert ihr euch da, weil es ja eigentlich auch euer Thema ist, wie man arbeitet, orientiert ihr euch da dann wiederum an einem klassischen Journalismus oder macht ihr da auch selber aktiv Dinge neu oder komplett anders oder geht das gar nicht?
Also ich glaube, da machen wir wirklich fast alles anders. weil ich glaube, klassischer Journalismus ist ja wirklich so, du als der hochbegabte Journalist kriegt ein Thema und arbeitet dann in so einer Blackbox an dem Produkt und kriegt vielleicht zwischendurch einmal Feedback um die Ohren gehauen oder auch nicht. Und
wir der Artikel muss bis morgen fertig sein.
Genau. Genau. Und bei uns ist das eher so, wir versuchen das zu entzaubern und wirklich sozusagen, alles ist sichtbar. Wir versuchen die einzelnen Schritte zu verstehen, was muss passieren, dass so ein Heft gut wird, was muss innerhalb von einem Beitrag passieren, dass der gut wird. Also wir haben ein riesengroßes Notion-Board, wo wirklich über, ich glaube, 12 Sprints einfach vorher relativ klar festgeschrieben ist, was in welcher Phase passieren muss. Also um da ein paar Beispiele zu geben, gibt es bei jedem Beitrag eine Phase, wo einfach nur der Titel und ein kleiner Teaser stehen, also wo quasi jeder, der den machen, also jeder Beitrag quasi verkauft werden muss, okay, das passt hier so rein. Und in der nächsten Phase geht es dann darum, dass der oder die Autorin eine Struktur entwickelt, und zwar mit einer zweiten Person, die die Rolle Sparring hat, also die dann so richtig, das mache ich zum Beispiel ganz gerne, so fiese Logik- und Strukturfragen stellt und zeigt, dass irgendwo Sachen noch nicht so richtig zusammenpassen. Und danach steht dann erstmal so ein strukturelles Gerüst und ist aber noch keine Zeile Text geschrieben. Ja, und wir wissen aber dann eigentlich schon ungefähr, wie der Artikel aussehen wird, und wissen auch, dass der wahrscheinlich gut genug wird und nicht dann irgendwann noch rausfliegt am Schluss. Genau.
Sind da schon mal Journalisten aus der klassischen Branche zu euch gekommen und haben gesagt, könnt ihr uns mal erklären, wie ihr das macht, weil wir würden es gerne auszumachen, weil eure Artikel sind vielleicht geiler als unsere?
Es ist, also wir merken, es gibt da viel Interesse im Markt, aber natürlich auch viele so festgefahrene Strukturen, wo Leute einfach gewohnt sind, das schon immer so zu machen und dann nicht unbedingt, also wir merken Interesse, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ständig eingeladen werden und Leute sagen, oh, wir wollen genauso arbeiten wie ihr, sondern gerade auch Journalisten, glaube ich, finden es dann auch vielleicht ein bisschen so unromantisch und nicht mehr so schmeichelhaft fürs Ego.
Ja, es gibt ja den Branchen-Newsletter Turi 2, den alle Journalisten sich auch reinziehen, und ich glaube auch, dass sowas wie Katapult oder Neue Narrative wird gern mal ab und zu mal angeschaut, aber wenn es die Möglichkeit gibt, doch nochmal das 80. Interview mit Kai Diekmann zu haben und dass er sein neues Unternehmen zeigt, dann nimmt man dann doch lieber vielleicht die Hometour von Kai Diekmann bei sich zu Hause.
Ja, kann sein.
In Usedom oder auf Usedom im Ferienhaus, ja. Ja, aber wie man ja sieht, habt ihr ja auch letztendlich allein diese Strukturen, die ja im klassischen Journalismus doch recht hierarchisch sind, also mit Chefredakteur oder Redakteurin und verschiedenen Rubriken und so weiter und so fort. Das ist ja dann schon alles so eine klassische Pyramide, wie du sie auch vorhin beschrieben hast, so aus deiner BCG-Zeit. Und das ist ja schon etwas, was ihr komplett anders macht in der Zusammenarbeit, im Team, in den Prozessen. Aber auch jetzt, was das dann das Produkt als solches anbelangt, also das ganze Wording im Magazin selbst, auch der Vertrieb beziehungsweise auch die Finanzierung des Ganzen. Kannst du vielleicht da nochmal so ein bisschen auf diese Unterschiede eingehen? Also ich finde auch gerade diesen finanziellen Aspekt, also wie ihr euch finanziert, den finde ich eigentlich sehr spannend, wenn man das vergleicht mit einem klassischen Printprodukt oder einem klassischen Verlag oder so.
Also wir haben das angefangen und wussten eigentlich von Anfang an, dass man mit einem Printmagazin eigentlich kein Geld verdienen kann. Und haben das trotzdem gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben da richtig Bock drauf, und wenn man was so aus dem Herzen raus macht, dann findet sich schon eine Möglichkeit, das auch am Ende profitabel zu machen. Und wir haben aber auch zum Beispiel von Anfang an gesagt, wir machen keine Werbung, was ja so ein typisches Modell ist, dann zu sagen, wir drucken das halbe Magazin voll Werbung. Was ich aber einfach auch nicht mehr zeitgemäß finde. Und wir haben einerseits dann relativ schnell angefangen, also neben unserem normalen Abo, das kostet 30 Euro mehr, haben wir irgendwann gesagt, wir machen ein Karma-Abo, wo wir den Leuten einfach vorrechnen und zeigen, dass sie, wenn sie 10 Euro mehr bezahlen, dann quasi doppelt so viel zu dem beitragen, was uns nach den direkten Kosten noch von so einem Abo übrig bleibt. Und haben das dann relativ gut geschafft, die Leute dazu zu bringen, eher in diese Richtung Karma-Abo zu gehen, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und sind da inzwischen, also wir werden bald die 10.000 Abos knacken, das heißt, da sind wir dann auch in einem Bereich, wo wir schon so einen großen Teil der Kosten wirklich decken können. Und wir wussten aber von vornherein, du kommst mit so einem Printmagazin nie in eine Liga oder in eine Größenordnung, wo du wirklich richtig Geld verdienst, dass du daraus eine mittelgroße Firma bauen kannst. Und haben deswegen von uns von Anfang an gesagt, wir wollen auch andere.
Das würde jetzt ja wahrscheinlich Benjamin Friedrich vom Katapult-Magazin anders sehen. Der hat ja große Pläne und, und will nicht nur den Spiegel überholen, sondern wahrscheinlich auch irgendwann die New York Times. Aber das siehst du anders.
Die sind übrigens jetzt bei, glaube ich, 78.000 Abos. Also auch nochmal ein gutes Stück zugelegt, seitdem er ja irgendwie vor 6 oder 7 Folgen bei uns hier im Podcast war.
Und ich, also da haben wir auch uns viele Gedanken zu gemacht. Ich bin ein Riesenfan von Katapult. Ich glaube, was uns unterscheidet ist, also wir haben uns auch gefragt, wollen wir so radikal wachsen? Also wollen wir zum Beispiel richtig viel in Online-Marketing investieren und dann so aggressiv wachsen, wie Katapult das machen? Und wir haben uns aber ehrlich gesagt ein Stück weit dagegen entschieden, weil wir es ziemlich gut finden. Wir haben momentan weniger Nutzer, aber die sind dafür, also wir haben fast nur Nutzer, die uns auch wirklich viel lesen und uns auch wirklich gut finden. Ja, Katapult, die feiern das ja auch so ein bisschen, dass sie so viel Gegenwind bekommen und haben halt super viele Leute auch, die ihnen einfach nur Hate vor die Füße kippen. Die haben wir zum Glück nicht und wir haben auch nicht so viel Bock drauf, ehrlich gesagt.
Weil ich sehe da sowieso auch noch, davon mal jetzt abgesehen, auch noch sonst viele Unterschiede irgendwie. Also vor allen Dingen also auch allein diese Struktur. Ne? Also ihr habt eine GmbH, eine Verlags-GmbH, die aber im Verantwortungseigentum ist, also die quasi immer all denjenigen gehört, die da aktiv gerade an dem Projekt mitarbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei Katapult im Gegenzug ist es eben eine gemeinnützige UG, aber wo der einzige Alleineigentümer Benjamin Friedrich ist mit 100%, aber eben gemeinnützig, aber trotzdem, da ist die Machtstruktur dann irgendwie auch schon ganz klar und auch da, ne, Chefredakteur ist er auf jeden Fall und er will sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also das ist, kann man ja alles gut begründen und das, und wir haben ja auch mit ihm darüber diskutiert, aber ich finde schon, dass auch wenn es jetzt, wenn man die Magazine vielleicht in ihrem Ansatz, dass man eben was Neues auf den Markt bringen will und da so ein bisschen frischen Wind reinbringen will, das ist schon der vergleichbare Punkt. Aber wie man es macht oder wie ihr es beide macht, das ist ja schon sehr unterschiedlich dann im Detail.
Absolut.
Ja, das fand ich nämlich spannend auf jeden Fall. Und ich finde, ja, hat beides irgendwie seine Berechtigung auf jeden Fall. Also es sind beides auf jeden Fall super spannende Projekte oder Ideen und ich bin auch mal gespannt, wie gesagt, wie das bei Benny dann läuft mit dem Wachstum einerseits, aber auch wenn da im Team die ersten Leute ankommen mit irgendwie Familienplanung etc., auch das mit den bisherigen Arbeitsformen, dass jeder auch 100% da im Greifswald sein muss und auch im Büro sein muss und nicht im Homeoffice oder sonst wo. Das sind ja alles so Sachen, die ja diametral dem allgemeinen Trend, der aktuell vorherrscht, so oder dem aktuellen Meinungsbild entgegenstehen einfach. Wo ich mir auch vorstellen kann, dass irgendwann einfach da auch ein bisschen knirscht.
Könnte sein. Wir werden es
mitbekommen. Wäre zumindest meine These. Okay, wir waren bei neuer Narrative, aber vor allen Dingen wollen wir auch nochmal auf den ganzen, oder auf eure und deine Arbeit bei The Dive zu sprechen kommen. Du bist seit 2016 oder 15, glaube ich, dabei.
2016.
Genau, okay. Kannst du da nochmal allen Leuten erklären, die The Dive jetzt nicht kennen, wie sich das vielleicht auch gefunden hat? Weil ich finde auch da die Organisationsstruktur eigentlich sehr interessant. Das ist ja auch eine Mischung aus Festangestellten und Freelancern und aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen eigentlich Leute, die ja, irgendwie, glaube ich, beschlossen haben, gemeinsam zu arbeiten und das aber vielleicht auf eine andere Art und Weise tun, wie man es jetzt herkömmlich in einer klassischen Beratung oder in einer klassischen Agentur oder so kennt.
Es ist auch eine witzige Geschichte, finde ich, weil ich hatte damals, als ich aus Blinkist raus bin, das total klare Bild, dass ich nie wieder in einem Unternehmen arbeiten werde, das ich nicht selber gegründet habe, weil ich so dieses Bild hatte von mir, ich muss Unternehmen selber gründen, sonst sind sie nicht so, wie ich sie gerne hätte. Und ich habe dann...
Also ich finde Hierarchie scheiße, deswegen muss ich oben stehen.
Das ist jetzt deine Interpretation. Ja, ja. Es ist tatsächlich, also ich würde es eher so erklären, dass ich eigentlich, auch wenn ich Organisationen selber gründe, meistens irgendwas finde, was mir irgendwann, was ich nicht gut finde und dann das Gefühl habe, okay, ich muss es entweder jetzt in der Organisation ändern oder nochmal was Neues gründen. Und ich hatte damals ein ziemlich klares Bild davon, welche Art von Beratung oder so eine Art Think Tank ich gerne machen würde, um dieses neue Arbeiten weiter zu erkunden. Und habe dann Simon getroffen, der vorher, ich weiß gar nicht genau wann, aber auf jeden Fall gab es die The Dive GbR damals schon, die hatten angefangen sowas zu machen und er hat mir das erzählt und ich dachte mir, das klingt total wie das, was ich eigentlich selber gerne machen würde, das muss ich mir mal ein bisschen angucken und kann mir vielleicht dann auch diese ganze Arbeit sparen, die ja dann natürlich auch drinsteckt, sowas anzufangen und bin dann darüber da gelandet und am Ende haben wir dann aus der GbR gemeinsam eine GmbH gegründet, also da war ich dann tatsächlich formell Mitgründer, aber es ist, also würde ich mich nicht so nennen, weil ich nicht von Anfang an dabei war. Und The Dive macht im Schwerpunkt Transformationsbegleitung, also wirklich dieses, wie kriegen wir eine Organisation von diesem alten, hierarchischen hin zu was Agileren Und es war aber auch immer der Anspruch, dass, also erstens jetzt nicht nur auf dieses Thema Organisationsentwicklung einzuschießen, sondern zum Beispiel war so das Entwickeln von Räumen war immer ein ganz wichtiges Thema. Ja, wer schon mal in der The Dive Base im Wedding war, kann sich das auch vorstellen. Das ist ein ganz besonderer Raum. Und jetzt gerade ist zum Beispiel ein Riesenthema dort in den Organisationen, diese Transformation auch hin zu nachhaltigen Wirtschaften zu begleiten. Also nicht mehr, also diese Strukturen ist das eine, das ist immer noch eins, eigentlich das größte Thema. Und jetzt kommt immer mehr aber dieses, okay, wie können wir denn eigentlich Geschäftsmodelle so verändern, dass sie auch in 50 Jahren noch funktionieren? Genau.
Und also sowohl bei, eigentlich bei BCG, als auch bei The Dive, bei Blinkist auch, weil du selber mit dieser Organisation geformt hast und jetzt bei Neue Narrative, beschäftigst du dich ja schon fast ein halbes Leben lang mit der Frage nach, wie will man arbeiten, wie strukturiert man Arbeit, wie strukturiert man eine Organisation. Was ist denn so bis jetzt, wenn du dein Resümee ziehst, was ist denn so bis jetzt deine Lieblingsorganisationsform oder Art und Weise, wie man das Ganze, wie man Hierarchien orchestriert und das strukturiert? Gibt es da was? Weil klar, du hast ja auch mit super vielen verschiedenen Modellen und Frameworks, also du kennst die alle, du hast damit teilweise gearbeitet, egal ob das jetzt Holacracy ist, eine Soziokratie, du dich mit klassischen Hierarchien ja bei WCG damals auseinandergesetzt hast. Gibt's da, hast du bis jetzt so einen goldenen Weg gefunden oder gesagt, ja, die oder die, das oder das Framework, das ist das Beste?
Na, ich glaube, jede Organisation muss das selbst finden. Also zum Beispiel kann man ja schon sagen, dass diese Organisationen wie BCG oder McKinsey sie haben, die sind ja auch auf eine gewisse Weise super effektiv. Ja, die sind in irgendwas ziemlich gut, sonst wird es sie nicht schon so lange geben und sonst wären sie auch nicht so groß geworden. Mir liegt am meisten das, was wir jetzt natürlich machen mit Neue Narrative, weil wir das jetzt mit relativ, wir sind jetzt alle nicht mehr die Allerjüngsten, also schon so ein bisschen Erfahrung auch mitgebracht haben, wie kann so eine Organisation aussehen, gebaut haben.
Wie heißt das? Einfach der neue narrative Approach oder ist es der Loop Approach?
Na, wir haben jetzt für neue Narrative haben wir nochmal so ein, also wir haben das für uns nochmal strukturiert, das heißt NNOS, also so Operating System. Und da haben wir aber auch eigentlich wieder wie beim Loop Approach nur gesagt, wir definieren die Felder, in die man reingucken muss. Ja, also ich muss als Organisation eine Möglichkeit finden, richtig geile Meetings zu machen. Wie die dann genau aussehen, sollte von jeder Organisation zur nächsten ein kleines bisschen anders sein, ja, weil ich glaube nicht daran, dass es da so ein Template gibt, das für alle funktioniert. Also dafür habe ich auch schon zu oft gesehen, dass das, was ich richtig gut fand, bei anderen Organisationen einfach nicht so gefruchtet hat.
Du hast ja auch mal gesagt, dass du Holacracy super also intellektuell super spannend findest und theoretisch super spannend findest, selber aber sagst, dass es häufig einfach schwer bis gar nicht umzusetzen ist und vor allem Techies und Männer dieses System wohl ganz gut fänden und dass das bei denen gut ankommt. Aber halt eben so bei Organisationen, die ein bisschen kommunikativer sind, vielleicht auch, wo viel informelle Kommunikation abläuft, die sehr kreativ arbeiten müssen, dass das da eher gar nicht so vernünftig ist.
Absolut. Und ich glaube, genau, wenn du, für mich ist eine Organisation viel interessanter, wenn sie dann auch diese ganze Bandbreite von Menschen abdeckt, dass du eben nicht nur Leute hast, die super rational, strukturiert denken und die total schnell sowas wie Holacracy kapieren und das ganz toll finden, ihre Arbeit danach auszurichten. Und ich finde aber eine Organisation viel toller, wo dann auch Leute reinpassen, die total crazy, kreativ, assoziativ arbeiten und die auch nach 10 Jahren nicht mit sowas zurechtkommen werden wie Holacracy, weil es einfach nicht ihrem Denken entspricht.
Ich meine, ich glaube, viele Leute oder auch Kolleginnen, die bei uns zum Beispiel sagen so, ja, Holacracy ist da irgendwie cool. Wenn in unserem Podcast Laura Zuckschwert davon erzählt, bei Soul Bottles, so, hey, gibt keinen Chef und alle arbeiten irgendwie zusammen, dann sagt man erstmal, ja, das hört sich erstmal super an. Und zwar aus diesem, vielleicht aus dieser Negativerfahrung heraus, die man hat, wenn man eben diese ganz klassischen Organisationen kennt. Du sagst aber ja auch, hey, Holacracy kann ja auch wirklich sowas sein wie ein Korsett. Also es sind unfassbar viele Regeln, das kann sehr als sehr bürokratisch empfunden werden und ist dann irgendwie auch ein sehr technischer Ansatz. Und man kann gegebenenfalls auch sich aus diesem Holacracy-Baukasten 2, 3 Sachen nehmen, die für seine Organisation nutzen. Aber genauso kann ich mir aus einem anderen Baukasten 2, 3 Sachen nehmen und die für unsere Organisation mit den Menschen, die da drin arbeiten, so zusammenbauen, wie es sich irgendwie am schönsten anfühlt, oder?
Absolut.
Und beim Loop Approach, wenn man das Buch irgendwie mal anliest, dann merkt man, dass es eigentlich auch gar nicht nur um Werkzeuge, um Tools geht, wie man jetzt eine Organisation und ihren Zweck, vielleicht ihr Business Model effizienter und effektiver macht, sondern das auch irgendwie so einen sehr humanen Ansatz hat. Also genauso wie eure Artikel bei Neue Narrative ja nicht nur darum gehen, wie können wir alle effektiver zusammenarbeiten, wie kann man modern zusammenarbeiten, sondern das hat fast ja auch schon so einen gesellschaftlichen, sehr menschlichen Touch, fast schon politische Richtung und Vision irgendwie, dass ihr sagt, dass irgendwie so das menschendienliches Arbeiten sein soll, dass es ein sinngetriebenes Arbeiten sein soll und ein eigenverantwortliches Arbeiten. Wie wichtig sind diese Aspekte bei diesem ganzen Thema jetzt für euch zum Beispiel bei eurer Organisation?
Also für mich war das ehrlich gesagt mit meinem Psychologie-Hintergrund immer selbstverständlich, dass Organisationen menschenzentriert sind. Ich fand es dann ziemlich interessant zu sehen, dass man das auch anders denken kann, dass man dann Menschen eher so als Ressourcen oder als so kleine Kästchen in einem Organigramm sehen kann. Also ich fand es immer selbstverständlich und habe auch jetzt die Erfahrung gemacht, dass dieses Menschenzentrierte, also zu sagen, man unterstellt erstmal, dass die Leute alle motiviert sind und auch die Fähigkeiten mitbringen, die es braucht und dass man ihnen nur die Tools geben muss und den richtigen Rahmen, um dann was Gutes zu schaffen. Das zahlt sich auch aus. Also das ist meine totale Überzeugung und jetzt auch die eigene Erfahrung. Und was wir jetzt mit Neue Narrative, glaube ich, nochmal ein Stückchen weitergetrieben haben, was für mich auch nochmal neu war, ist halt zu sagen, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich dann auf so einer Ebene von Geld und auch Eigentum sage, okay, wir unterstellen auch da mal, dass alle Leute in der Lage sind, vernünftig mit Geld und mit Eigentum umzugehen. Und weil oftmals hast du das, dass dann, sagen wir, in der Organisation auf einmal agil gearbeitet wird. Und natürlich gehst du aber nicht an die Eigentümerstruktur ran oder machst alle Finanzen transparent und alle können selbst entscheiden, wie viel Geld sie ausgeben. Da ist eigentlich meistens Schluss, was natürlich auch schwierig ist, in den meisten Organisationen zu verändern, aber wir hatten diese Möglichkeit und das ist nochmal eine ganz tolle Erfahrung.
Und das, was ich gerade beschrieben habe, dass es eben nicht nur darum geht, eine Organisation anders zu machen, sondern vielleicht auch mit einem bestimmten Menschenbild dahinter zu transformieren, ist so bei dem Aspekt Eigenverantwortung eine Sache, wo ihr sagt, diese Transformation, die beginnt auch erstmal bei dem einzelnen Menschen selbst, bei dir selbst. Ist das häufig auch irgendwie so ein Stück fast schon therapeutische Arbeit, weil man irgendwie nicht mehr sagt, dass man das klassische Humankapital ist und daraus besteht und deswegen alle Zahnrädchen nur funktionieren müssen, sondern ab dem Zeitpunkt, wo du jemanden in Organisationen als Menschen auch ansiehst, du diese menschliche Dimension gar nicht mehr ausklammern kannst und deswegen auch teilweise an dir selber arbeiten musst, also wirklich an dir arbeiten musst, so als persönlich, fast schon wie in der Therapie, dafür oder damit, dass es funktioniert, weil du ansonsten so viele Reflexionspunkte hast, die eben auch in menschliche Themen reingehen, dass es alternativlos wird?
Also ich würde nicht sagen, man muss, aber ich kann zumindest an meinem eigenen Beispiel sagen, dass es für mich schon so eine zwangsläufige Folge auch war, dann zu merken, okay, also um da auch nur ein Beispiel zu nennen, wir haben für uns gesagt und sagen es auch allen anderen, dass so dieses Thema Konflikte austragen und wirklich offenes Feedback geben, ehrliches Feedback geben, nicht so den Groll auf den Kollegen oder so mit nach Hause nehmen und sich auskotzen, sondern diese Sachen eben untereinander klären, dass sich das so leicht sagt und dann aber, wenn man es umsetzen will, auch, also bei mir zumindest nochmal, auch so persönliche Entwicklung erfordert hat und so sich Sachen angucken, die man vorher nicht gemacht hat, weil man sie anders gelernt hat. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, man muss das machen. Ich fand es für mich aber sinnvoll und hilfreich. Und man wird schon dahin gepiekst, dann auf einmal sich mehr mit sich selber zu beschäftigen. Das auf jeden Fall.
Dass Selbstorganisation bei kleineren und mittleren Organisationsgrößen gut funktioniert, ich glaube, das ist mittlerweile hinlänglich so bekannt und auch wahrscheinlich auch empirisch nachweisbar. Aber wie gelingt es, große, richtig große Konzerne mit 5.000, mit 10.000, mit 50.000 Leuten irgendwie dahingehend zu transformieren? Wahrscheinlich ja, indem man erstmal einzelne kleinere Einheiten von diesen großen Organisationen irgendwie anpackt und da halt Veränderungen reinbringt. Aber gibt es schon Beispiele von größeren Unternehmen, die zum Beispiel selbst organisiert im größten Teil arbeiten, funktionieren? Gibt es da irgendwie internationale Beispiele, die du kennst?
Also es wird ja immer gerne Sappos so als ein Beispiel einer größeren Organisation. Also Sappos ist ja das amerikanische Vorbild von Zalando und die sind so, also die sind viel kleiner als Zalando, irgendwie 2.000 Leute, glaube ich, genannt. Und es gibt natürlich auch in Deutschland, die ganzen großen Konzerne haben Einheiten, also zum Beispiel die DB Systel von der Deutschen Bahn mit mehreren tausend Leuten hat den Ruf, da sehr weit vorne zu sein. Und also ich komme da immer relativ schnell bei der Frage an, wie groß müssen Organisationen denn sein? Weil, also ich glaube, wenn man jetzt mit diesem Denken von einer sinnvollen Organisation anfängt, die zu bauen, dann werden die nicht 20.000 Leute groß. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel mal größer als 50 Leute werden. Und ich glaube, dann wäre auch eher der Impuls zu sagen, man teilt sich auf in so eine Firmenfamilie, wie das ja zum Beispiel bei der Good Family mit Good Jobs und Enorm und Co. so ist, dass man eher dann sagt, man ist eine Familie aus Firmen, die aber nicht unbedingt eine gemeinsame Spitze haben. Und jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch neue Narrative aus The Dive raus ausgegründet, weil wir gesagt haben, die Firmen sind irgendwie verbunden, aber haben ganz andere Geschäftsmodelle und auch andere Leute und dann müssen es einfach zwei Firmen sein. Deswegen, ja, ist mein Bild eigentlich, und auch genau, was ich noch sagen wollte, es gibt dieses tolle Buch aus den 70ern, Small is Beautiful von Ernst Friedrich Schumacher. Und der schreibt damals auch schon über große Organisationen als Netzwerk aus kleinen Organisationen, was viel effektiver sein soll, seiner Vorstellung. Und das würde ich immer noch so unterschreiben. Ja, wenn man groß sein will und agil, dann muss man sich in kleineren Einheiten denken.
Dieses schöne Beispiel, glaube ich, von Haier, ne, von einem chinesischen Unternehmen. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, weil ich habe immer nicht so richtig gute Literatur gefunden dazu. Also das ist vielleicht für alle, die das nicht kennen, das ist so ein Hausgerätehersteller aus China. Ich glaube, 75.000 Mitarbeiter ungefähr haben die weltweit. Und die haben sich mehr oder weniger in so 6.000 Mikroorganisationen unterteilt. Also so von 10 bis 15 Leute pro Mikroorganisation. Und die sind eigentlich so autark, dass sie mehr oder weniger auch alle internen Prozesse etc. eigentlich so über Dienstleistungen, glaube ich, abwickeln. Also es gibt meinetwegen ein Buchhaltungs-Mikrounternehmen und das vermarktet dann quasi seine Buchhaltungsdienstleistung im Unternehmen, aber teilweise auch an externen Unternehmen und ein kleines Forschungs-Mikrounternehmen forscht an einem neuen Kühlschrank meinetwegen und kommuniziert dann über Geschäftsverträge mit einem Produktions-Mikrounternehmen und so weiter. Hast du da mal mehr drüber gelesen? Weil ich fand diesen Ansatz immer wahnsinnig spannend, aber habe nie so richtig vernünftige Quellen dafür gefunden, um das mal so ein bisschen tiefergehend zu verstehen überhaupt, wie sowas funktioniert.
Ich kenne leider auch keine guten Quellen. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Also okay. Das ist auch für mich immer so eine, ich kann das auf so einem intellektuellen Level total nachvollziehen und finde das auch, also und sehe das auch jetzt im Kleinen bei uns zum Beispiel, dass das funktioniert und toll ist, wenn Sachen so dezentral entstehen, wenn eben nicht mehr alles von oben durchdacht wird und dann in die unteren Teile der Organisation runter kaskadiert. Aber ich weiß nicht, ob es zu Haier wirklich gute Literatur gibt. Ich kenne keine.
Ja, das ist das Problem bei den chinesischen Unternehmen. Genau. Wahrscheinlich so. Aber das ist eine generelle Frage, die ich mir oft stelle. Also wir haben einerseits so den, gerade hier in Deutschland und auch in anderen westlichen Ländern, so den Trend zur Selbstorganisation und auch zu mehr Wertschöpfung fürs Individuum und Eigenverantwortung etc. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele asiatische Volkswirtschaften, natürlich einfach an China, aber auch Südkorea, Taiwan, Japan, die zwar demokratisch sind, aber trotzdem ja einen ganz anderen Arbeitsethos haben und wo Unternehmen viel zentralistischer, viel hierarchischer funktionieren. Und wenn man jetzt einfach nur aufs Blatt Papier guckt, auf die volkswirtschaftlichen Zahlen, sind diese Länder alle sehr, sehr erfolgreich und sie werden wahrscheinlich auch in Zukunft sehr erfolgreich sein, vielleicht auch erfolgreicher als wir. Und da stelle ich mir halt immer die Frage, ob das, was wir jetzt in Anführungsstrichen so als die Zukunft der Arbeit feiern, ob das wirklich die Zukunft ist, beziehungsweise ob diese Zukunft allgemein gültig ist, global gültig ist oder ob es da eben ganz viele unterschiedliche Richtungen gibt und man gar nicht sagen kann, was jetzt in den nächsten Jahrzehnten sich durchsetzen wird oder was nicht. So, wie sind da so deine Einschätzung?
Es gibt bestimmt nicht den einen richtigen Weg. Das ist ja, das ist wahrscheinlich auch eher so eine westliche Tendenz, immer zu denken, es gibt so ein Modell, das irgendwie alles erklärt. Ich kann nur jetzt für unseren Kulturkreis sagen, für Deutschland zumindest, dass es, glaube ich, einfach auch so ein Bottom-up-Bedürfnis gibt, dass halt wirklich viele junge Leute einfach auch, wenn sie in eine Organisation reinkommen, die total altmodisch, hierarchisch ist, da einfach schnell wieder weg sind und sich das gar nicht gefallen lassen als Arbeitnehmer. Und das ist hier so eine Bewegung, die Firmen halt sehr stark quasi vor sich hertreibt und die Firmen wissen, okay, wir wollen auch weiterhin noch irgendwie an junge Arbeitskräfte rankommen. Aha, okay, die wollen alle Mitbestimmung und flache Hierarchien und Agilität. Und die merken auch, wenn wir dem Chef nur Turnschuhe anziehen und ein T-Shirt und wenn das aber alles nicht ernst gemeint ist. Also das ist so eine Bewegung, die ich hier sehe. Da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie zum Beispiel in Japan da die gesellschaftliche Entwicklung ist.
Okay, das ist nur eine spannende Sache, die ich irgendwie ja, für mich auch noch nicht so ganz durchdrungen habe, aber wo ich auf jeden Fall auch gerne mehr lesen würde. Falls du da noch gute Buchtipps hast, kannst du dir auch nochmal anklingen lassen.
Ja, aber der Chef mit den Turnschuhen ist ein gutes Beispiel, dass wir uns hier irgendwie hinbewegen dazu, dass man zumindest solche Symbole irgendwie schafft oder auch dann abschafft, alte Symbole. Ich denke mir jedes Mal, dass dass häufig eben mehr Inhalt als oder mehr Formsprache als Inhalt ist. Mhm. Und dahingehend, also dieser humane, dieser politische, dieser ideologische Ansatz bei New Work häufig noch vom Tisch fällt, auch bei großen Organisationen vielleicht so unbedingt gar nicht mitgedacht wird, sondern sie es erstmal als Mittel zum Zweck zu einer effizienteren, produktiveren Organisation sehen, die einfach dann auch im War for Talents bestehen kann, weil der Chef läuft hier halt eben nicht mehr mit Krawatte rum. Ich habe so ein bisschen die positive Hoffnung, dass in dem Sinne neues Arbeiten oder New Work so ein trojanisches Pferd ist und viele Konzerne einfach das neue Arbeiten übernehmen, weil sie sehen, wir brauchen das, das ist wichtig, so arbeitet man heutzutage, ohne eigentlich nachzuvollziehen, dass wenn man das Ding konsequent zu Ende denkt, man wesentlich menschlicher miteinander umgehen muss und auch deine Kolleginnen oder in deren Fall deine Untergebenen anfangen, wirklich zu reflektieren, wie sie arbeiten möchten und dann natürlich auch, wie sie überhaupt nicht arbeiten möchten. Also dass in vielen Organisationen das dazu kommen könnte, dass Leute sagen, Moment mal, ich will so nicht mehr arbeiten und ich will vielleicht auch für diesen Zweck gar nicht mehr arbeiten und lass uns doch das Gehalt vom Geschäftsführer zumindest mal beim 20-fachen von dem niedrigsten Gehalt cappen oder sowas. Siehst du das so ein bisschen, dieses Bild vom trojanischen Pferd, dass viele Organisationen das einfach mal übernehmen, ohne vielleicht abzuschätzen, dass das heißt, dass ihre Mitarbeiter dann irgendwann ganz andere Dinge vielleicht zu Recht fordern?
Absolut. Also das ist auch wirklich was ich beobachtet habe und was wir mit The Dive viel gesehen haben. Die Firmen sagen, wir wollen uns transformieren, wir wollen agiler werden und mehr Menschenzentrismus zum Beispiel bekommen. Und dann sitzt die Führungskraft da und guckt sich die Sachen an, die du anbietest und sagt, ja, effizientere Meetings, super, genau das brauchen wir. Konflikte, Feedback, nee, das ist nicht, das ist kein Thema. Also wir haben hier
wie aus dem Katalog, ne?
Genau.
Den nehme ich, den nicht.
Und dann gehst du rein in die Organisation, fängst an mit den Meetings und bearbeitest dich also quasi erstmal, tastest dich vor mit diesen Themen, die eher mit Effizienz und wir werden effektiver, innovativer, beweglicher und kommst damit automatisch halt auch bei so Themen an wie mehr Achtsamkeit, Wertschätzung für die Person, wir müssen Konflikte austragen, uns ordentliches Feedback geben und dann passiert genau das, was du sagst, dass dann also Mitarbeiter und teilweise auch dann wirklich die Chefs selber merken, ah stimmt, krass, das sind viel wichtigere Themen, als wir dachten. Also wir hatten einen so einen Fall, wo wirklich am Anfang gesagt wurde, nee, das brauchen wir auf gar keinen Fall und dann nach ein paar Monaten die Schlussfolgerung war, ach nee, davon brauchen wir übrigens ganz viel, die anderen Sachen sind gar nicht so wichtig, wie wir dachten. Ja, und was ich da auch viel sehe, gerade so im Konzernumfeld, ich finde es immer super interessant, mit den Leuten dann auch so über dieses, inzwischen ist es ein bisschen ausgelutscht schon, dieses Purpose-Wort, aber mit Leuten auch so reinzugucken, so was treibt dich eigentlich an, was sind so in deinem Leben die Dinge, die dich bewegen? Und wo Leute dann oft merken, so, okay, da kann ich jetzt noch so schöne Worte für finden, so was wir hier in diesem Konzern machen, wird niemals eigentlich das sein, was mich persönlich bewegt. Und was dann manchmal ehrlich gesagt auch bedeutet, dass Leute durch so einen Transformationsprozess einsehen, dass sie gar nicht in dieser Firma arbeiten sollten und irgendwo anders hingehen.
Mhm. Also sehe ich auch ambivalent. Wir hatten hier mal den Unternehmensphilosophen Dominik Feken mit im Gespräch, der ja quasi auch Purpose als Produkt, als Berater so an andere Firmen oder anderen Firmen anbietet, ihnen da zu helfen, das freizuschälen. Und der trennt das Ganze von, also, oder beziehungsweise der setzt das jetzt überhaupt nicht gleich mit ökologischer oder sozialer oder ökonomischer Nachhaltigkeit, sondern der sagt, nee, also ein Purpose von einem Unternehmen kann auch erstmal was ganz anderes sein. Und na klar, es muss nicht jeder Mensch oder jede Organisation sagen, dass das eigene Unternehmensziel sein muss, Bäume zu pflanzen oder irgendwo Menschen zu helfen oder den Hunger abzuschaffen. Aber es funktioniert doch als Ausschlusskriterium und wird auch als Ausschlusskriterium immer relevanter, oder? Dass Leute sagen, ja, ich möchte gerne dafür sorgen, dass Leute tolle Turnschuhe haben. Und ja, ich möchte dafür sorgen, dass Menschen vielleicht tolle Handys haben. Und ich finde Technologie geil. Aber dieser Purpose wird zerstört, eben wenn wir bestimmte ökologische oder soziale Standards nicht matchen. Und das, da wird es dann schon wieder, da wird dieses Purpose-Thema dann eben schon wieder ein Thema, wo, wo diese nachhaltigen Aspekte super wichtig sind. Siehst du es auch, dass diese, dass einfach die Nachhaltigkeit und die sozialen Aspekte in dieses Purpose-Thema immer stärker reindrängen und zwar gar nicht unbedingt dann immer nur als den Endzweck, sondern einfach diese harten Ausschlusskriterien?
Mhm. Ja, ich glaube, einerseits, was man halt schon schnell merkt, ist, also auch diese ganz alten Ökonomen haben meines Wissens immer gesagt, Wirtschaft muss immer den Menschen dienen. Also Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, irgendwelches fiktives Kapital zu vermehren, sondern es ist immer, Wirtschaft ist immer nur dann gut, wenn, wenn den Menschen gedient ist. Und so nach meinem Verständnis ist jetzt das die aktuelle Art, wie wir wirtschaften, stammt aus einer Zeit, als man sich einfach gar nicht so klar war, dass Ressourcen endlich sind und dass, dass sowas möglich ist, wie den Planeten zu überhitzen. Das war ja wirklich vor 100 Jahren meines Wissens noch kaum irgendjemandem bekannt. Und jetzt sind wir aber immer noch in dieser Art zu wirtschaften drin, wo man halt sagt, naja, eigentlich ist das oberste Ziel, einfach nur Umsatz zu machen, Wirtschaftswachstum. Wir scheren uns nicht um diese Komponenten wie wirtschaftliche ökologische Nachhaltigkeit. Und natürlich merken die Menschen immer mehr, das gehört aber auch dazu, wenn ich das langfristig, also wenn irgendwas langfristig der Menschheit nützlich sein soll, dann muss es das mitdenken. Ja, und deswegen merken Leute dann relativ schnell, wenn das nicht in dem Unternehmenssinn drin steckt, dann fehlt was, klar.
Ich glaube, aktuell reicht es in großen Konzernen noch, viele Leute zu beruhigen, indem man sagt, Leute, wir sind bis 2050 CO2-neutral, mhm, weil wir ab jetzt für jeden Flug irgendwie für 10 Cent einen Baum pflanzen. Mhm. Ich glaube, auch da wird die Sicht der Menschen deutlich differenzierter, dass sie wirklich eigentlich differenziert nachvollziehen wollen, ob das Unternehmen jetzt wirklich unterm Strich Dinge schlechter oder besser macht. Mhm. Oder zumindest keine Dinge schlechter macht oder zerstört.
Ja, ja, und da haben wir aber echt auch einen weiten Weg noch vor uns.
Wenn wir uns jetzt aber, also wir konzentrieren uns ja jetzt wieder so ein bisschen so auf den externen, auf die externe Wirkung nach außen hin, wenn wir jetzt so bei Sachen wie CO2-Abdruck oder Klimabilanz sind. Wenn wir nochmal zur Art und Weise gehen, wie man vielleicht aber in einer als sinnvoll empfundenen Organisation sich selber organisiert und die Arbeit organisiert, glaubst du da, dass auch dass so eine bestimmte, so dieser Trend so eine bestimmte Konvergenz hat und auf eine bestimmte Form hinausläuft? Also dass so Sachen wie Eigenverantwortlichkeit oder Selbstorganisation bei diesen Firmen dafür sorgt, dass man irgendwann zum Beispiel in sowas wie Basisdemokratie bei jeder Organisation endet, weil man halt dann sagt, wie bei der Organisation von Staaten, die Demokratie ist vielleicht eine schlechte Organisationsform, aber sie ist immer noch die beste, die wir haben. Oder glaubst du, dass das, was da für Staaten gilt, ist in Organisationen nicht das Gleiche, sodass es nicht auf eine Basis, auf eine repräsentative Basisdemokratie hinauslaufen muss?
Das ist eine gute Frage. Ich finde es da immer wirklich auch schwierig einzuschätzen, also wie sehr man selber sich jetzt in Kreisen bewegt, wo sowas total selbstverständlich ist und vielleicht heißt es aber nicht, dass es irgendwann mehrheitsfähig sein wird. Was ich jetzt so sehe, ist, dass schon alle Leute, die ich kenne, die in Organisationen gearbeitet haben, die sich dezentral strukturieren, jetzt nicht als Basis, also Basisdemokratie finde ich für Organisationen wirklich schlecht. Da gibt es bessere. Weil es bessere Entscheidungsmechanismen gibt. Also Ich würde niemals freiwillig in einer Organisation arbeiten wollen, wo jeder eine Stimme hat bei jedem Thema. Aber
besser für wen? Besser für alle oder besser für den Zweck der Organisation?
Sowohl als auch.
Weil wir können auch sagen, ne, wir finden vielleicht, es gibt bessere Entscheidungsmechanismen so für unseren Staat. Mhm. Trotzdem wollen wir nicht die Ökodiktatur, so wie manche ja die Chinesen oder den chinesischen Staat und das, was sie machen, nennen.
Ne? Ja, wir sehen ja aber auch zum Beispiel beim Staat, glaube ich, schon manchmal so eine Irritation, wo man sich denkt, aha, es gibt doch ganz eindeutige Experten zu dem Thema und wieso werden die nicht mehr gehört? Also wieso wird genauso auf die Leute gehört, wo eigentlich jeder weiß, dass sie sich nicht mit, also dass sie keine Experten sind, wo klar ist, es gibt Experten. Und in meinem Organisationsbild, und so setzen wir das auch um, ist immer klar, wenn jemand Expertise hat und zum Beispiel auch eine Rolle ausfüllt, also die Verantwortung für ein Thema hat, dann trifft diese Person eine Entscheidung und muss jetzt nicht sich von allen anderen okay abholen. Und also Basisdemokratie ist ja quasi Mehrheitsprinzip. Es gibt dann noch die Idee von Konsens, dass das Allerschlimmste für dich. Also beziehungsweise die Organisation macht einen sehr langsam, wenn man halt sagt, es müssen immer alle ihr Okay geben. Und was wir zum Beispiel machen, ist Konsent. Also mit einem T statt einem S, was bedeutet, es werden nicht die Ja-Stimmen gezählt, sondern nur die Nein-Stimmen. Also es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich habe einen schwerwiegenden Einwand, der muss gut begründet sein, der muss auf Daten und Fakten beruhen oder auf einem Wissen, das ich habe. Und wenn der vorliegt, muss der aufgelöst werden. Ja? Also das heißt dann Integration, wo man guckt, wenn dieser schwerwiegende Einwand aufgehoben werden soll, wie muss die Entscheidung sich verändern? Genau.
Also nicht jeder muss sein Okay geben, sondern es sollte niemand ein starkes Nein geben und dann wird es umgesetzt.
Genau, und starkes Nein heißt aber nicht, oh, ich finde es besonders doof, sondern heißt, ich verfüge hier über Wissen, das einfach mir sagt, dass wir das nicht machen können, weil dadurch eine Gefahr entsteht oder ein Schaden.
Mhm. Ja. Und jetzt, ich hatte dich ja gerade unterbrochen und dann nochmal bei Basisdemokratie nachgefragt, warum du das für absolut nicht vernünftig hältst in der Organisation. Du wolltest ja eigentlich gerade auf die Frage antworten, ne? Ob das irgendwo hinausläuft auf so eine bestimmte Organisationsform. Und anscheinend ist es nicht die Basisdemokratie, aber vielleicht sowas wie eine repräsentative Demokratie oder wie du es gesagt hast, ist eher so eine verantwortungsbasierte Demokratie, ich weiß nicht. Das Wort habe ich dir jetzt in den Mund gelegt.
Ja, ja. Also auf eine Art ist da immer das Bild so ein Organismus. Also dass man wirklich sagt, da entsteht so eine Organisation, die sich einfach aus sich selbst heraus entwickelt, wo nicht jeder unbedingt mitbekommt, was in anderen Teilen der Organisation passiert. Und ich glaube, dass solche, also für uns zum Beispiel ist dieser Consent-Entscheid ist einfach so ein Feature in der Organisation, das einfach überall gilt und das immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann fallen wir immer darauf zurück, weil wir sagen, okay, damit können wir eigentlich keinen Fehler machen. Ja, und ich habe das jetzt selber auch schon erlebt, dass dann Leute, die in so einem Umfeld mal gearbeitet haben, sagen, okay, ich kann danach nicht mehr irgendwo anders arbeiten, wo all diese Prinzipien nicht angewendet werden, weil das einfach nicht funktioniert.
Wie macht man das in so Grenzfällen? Also ich kann mir das für viele Sachen gut vorstellen, dass man einfach sagt, ja, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen und jemand ist dagegen, also du musst schon wirklich ganz, ganz krasse, elementare, existenzielle Gründe haben, wenn du jetzt sagst, du bist dagegen und uns nicht davon überzeugen kannst, so, damit wir es dann trotzdem nicht machen. Wie ist es dann aber bei so Sachen wie einer Kündigung? Da ist es ja dann vielleicht auch Interpretationssache. Da sagt der eine, es ist existenziell, dass wir uns von der oder die Mitarbeiterin trennen, weil die hat aus der Kasse geklaut. Und die anderen sagen vielleicht, nee, die hat nicht geklaut und die ist total wichtig. Und wenn wir die jetzt kündigen, dann gehen wir alle den Bach runter. So. Mhm. Wie macht man es bei solchen Entscheidungen? Oder macht die das so bei solchen Entscheidungen?
Also sagen wir mal so, mein Ideal ist, dass sowas immer einvernehmlich passieren sollte. Also dass man wirklich sagt, okay, unter erwachsenen Leuten findet man immer eine Einigkeit und dann findet sowas nicht einseitig statt, dass man jemanden rausschmeißt. Wobei wir jetzt auch zum Beispiel einen Kriterienkatalog aufgeschrieben haben, zu sagen, so, das sind Verhaltensweisen, wenn die auftauchen, dann gibt es dann schon eine Abmahnung oder Kündigung. Also wir gehen nicht davon aus, dass irgendjemand sich so verhalten wird. Und sollte das doch mal passieren, dann gibt es diesen Katalog, an den wir uns halten. Aber eben auch nicht mehr diese alte Dynamik von, ich bin der Chef und wenn mir deine Nase nicht passt oder ich dein Verhalten interpretiere als unangemessen, dann gibt es Ärger. Sondern wir versuchen eben so die Lösung in 99% der Fälle ist, unter Erwachsenen findet man eine Lösung und dann für die Grenzfälle gibt es einen festen Kriterienkatalog oder Regeln, an die sich alle halten müssen.
Mhm. Aber ihr könnt ja kaum in so einem Katalog ja quasi jeden möglichen, jetzt ich bleibe mal bei dem Beispiel Kündigungsfall, irgendwie im Vorfeld antizipieren, oder? Oder geht das?
Das ist eine schwierige Frage. Also für mich hängt es auch damit zusammen, dass ich jetzt nicht das Bild habe, dass unsere Organisation so riesengroß wird. Ich habe irgendwie immer das Bild, da arbeiten nicht so viele Leute und dass bei denen dann jemand dabei ist, der sich so völlig gegen alle Regeln verhält. Weil es gibt ja auch noch, also für uns ist diese Ebene wichtig, Feedback. Also es gibt immer Feedback und wenn jemand sich komisch verhält, dann wird es sich nicht so kumulieren, dass es irgendwann einen riesen Knall gibt und keiner hat vorher jemals irgendwie Feedback gegeben. Es gibt auch diese Ebene von Verantwortung. Ja, wenn jemand in seinem Verantwortungsbereich Blödsinn produziert, dann wird der ihm weggenommen, dieser Verantwortungsbereich. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, das umzusortieren. Und es gibt diese Ebene von Konflikten, dass man wirklich sagt, okay, wenn ich auf einer persönlichen Ebene merke, da passt was nicht, dann muss das auch geklärt werden. Und all das sollte eigentlich dafür sorgen. Und vielleicht noch eine Ebene auf einer operativen Ebene sehe ich auch, wenn jemand zum Beispiel seine Arbeit nicht macht und die Ergebnisse, auf die wir uns einigen, nicht kommen. Ja, also das sind ganz schön viele Ebenen, wo ich mitbekomme, wenn jemand komische Sachen macht. Deswegen sollte es für mich eigentlich dann keine Überraschung geben, dass auf einmal jemand anfängt, sich ganz komisch zu verhalten und gekündigt werden zu müssen.
Aber auch in so, also gut, vielleicht anders gefragt, gibt es denn Konflikte, wo du glaubst, die kann es in einem Unternehmen geben und da ist es wichtig, dass eine Person, egal ob das jetzt eine Geschäftsführerin ist oder dann eine Teamleiterin ist, einfach aufgrund von einem Entscheidungspatt oder ne, zwei Drittel oder sonst was oder ein gegen zwei Drittel einfach sagen muss, sorry, wir kommen nicht weiter und ich muss das jetzt einfach so entscheiden? Oder glaubst du eigentlich, dieses Momentum von eine Person muss das jetzt nun mal so entscheiden, kann man durch eine clevere Organisationsform auflösen und verhindern?
Es geht ja nicht darum, immer alles ganz klar zu regeln. Also ich meine, es gibt immer so viel Unvorhergesehenes und so viele Situationen, wo ich einfach machen muss, was ich richtig finde und wo ich mich auch mal über Regeln hinwegsetzen kann. Ja, die Frage ist ja, was dann die Konsequenz ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben zum Beispiel für uns einen klaren Prozess, wie Geld ausgegeben werden kann, an den muss ich mich halten und alle anderen auch. Und die Frage ist nur, wenn ich jetzt sage, ich setze mich darüber hinweg und gehe einfach einen anderen Weg, was passiert dann? Also wahrscheinlich werde ich nicht direkt rausfliegen, aber natürlich sollte ich es nicht machen. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, ob ich deine Frage gut beantwortet habe.
Ja, ich frage nur deswegen nach, weil das häufig so ein, ich finde teilweise vielleicht auch ein sehr nachvollziehbares Argument ist, dass Leute sagen, ja gut, aber irgendwann muss ja irgendwer jemand was entscheiden oder spätestens dann bei einer Kündigung oder bei einer Gehaltserhöhung, wenn man nicht weiterkommt, dann gibt es doch natürlicherweise in Firmen irgendein Mittel, wie man das jetzt löst. Und ja, vielleicht gibt es irgendwo anders, macht man einfach komplett die Abstimmung. Du hast jetzt aber gesagt, Basisdemokratie findest du eben nicht so gut. Würfeln würdest du wahrscheinlich auch nicht empfehlen. Nee. Und deswegen frage ich nach diesem extremen Grenzfall. Ja, ja.
Also das führt uns wieder zurück zu diesem Fallback-Entscheidungsmechanismus, Consent. Der sieht bei uns so aus, dass der immer mit einem Vorschlag startet. Also mit, ich kann alles vorschlagen. Ja, ich kann Vorschlag oder wir nennen es dann Proposal auf Neudeutsch. Jeder kann alles vorschlagen und dann ist nur die Frage, ob jemand einen Einwand dagegen hat. Ja, und damit kannst du alles lösen, was nicht sich anders lösen lässt. Ja, ich könnte jetzt auch vorschlagen, dass wir die Firma umbenennen und irgendeinen total bekloppten Namen mir ausdenken. Und wahrscheinlich gäbe es einen guten Grund, Einwände zu erheben, aber es wäre erstmal möglich.
Ja. Geil. Ich würde vorschlagen, dass wir quasi jetzt über alles gesprochen hatten. Oder, Lasse, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe vielleicht noch eine Frage, die so ein bisschen zurück zum Anfang des Gesprächs führt, zu deinem Psychologiestudium. Und in deinem TED-Talk hast du am Anfang darüber gesprochen, über diese Diskrepanz zwischen den Zielen, die wir als Individuen haben. Und die sind ja oft eigentlich eher positiv. Und also zum Beispiel niemand, um bei diesem ökologischen Beispiel zu bleiben, niemand, der jetzt in einem großen Konzern arbeitet, möchte, oder wenige zumindest, möchten ganz bewusst jetzt irgendwie die Umwelt zerstören oder so. Und also auf dem individuellen Level sind alle Leute da, eher pro Naturschutz und dann funktionieren sie aber im Kollektiv, in einem Organisationsumfeld eben plötzlich ganz anders und machen genau das Gegenteil eigentlich von dem, was sie als Individuum eigentlich anstreben oder anstreben würden. Und das fand ich eigentlich ganz spannend und da würde ich dich nochmal auch vielleicht auch diesen psychologischen Aspekt fragen, wie das funktioniert, also welche Mechanismen da greifen, sind das strukturelle oder organisatorische Mechanismen oder Massenpsychologie oder wie funktioniert sowas?
Ja, das ist für mich eine ganz wichtige Beobachtung, dieses wirklich zu sagen, die meisten Menschen als Individuum betrachtet haben eigentlich positive Intentionen. Es gibt ja sicherlich gibt's auch Leute, die keine positiven Intentionen haben, aber die sind absolut in der Minderheit. Und zum Beispiel auch bei BCG habe ich echt einige Leute getroffen, die auch gesagt haben, oh, Klimawandel ist ein Riesenthema, wir müssen da radikal umdenken. Und die Leute saßen jede Woche zweimal im Flugzeug und haben einen unfassbar schlechten Lifestyle geführt. Und also so eine Firma wie BCG hat eine extrem starke Kultur und auch so einen extrem starken Zwang, sich auf eine gewisse Weise zu verhalten. Und wir Menschen sind ja so Herdentiere, die immer versuchen, das zu machen, was die Gruppe von uns erwartet. Und wenn ich da angestellt bin, dann will ich auch Teil dieser Kultur sein und fange an, mich so zu verhalten und denke dann auch ein Stück weit, okay, wenn die ganzen Leute, die hier nochmal 20 Jahre älter sind als ich und vielleicht auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, das alles normal finden, dann muss ich das jetzt auch gut und normal finden, ja, und machen das dann mit. Deswegen würde ich immer sagen, man sollte sich vorher gut angucken, in was man sich da rein bewegt, weil was dann wirklich auch passieren kann, ist, dass dich so ein Arbeitsumfeld total verändert und irgendwann bist du dann, hast du vielleicht immer noch diese Überzeugung, ich sollte anders leben und lebst aber dann total unnachhaltig und fängst dann an, dich selbst dafür zu hassen, im schlimmsten Fall.
Ja. Da gibt es im Buch Factfulness von Hans Rosling auch ein ziemlich schönes Beispiel, wo er erklärt als irgendwie so Gesundheitsökonom und Professor, erklärt er seiner Klasse, ja, nächste Woche fahre ich in die Schweiz zu einem Chef von einer Pharma-Firma. Und dann sagen alle Studenten so, ja, dann hauen sie dem mal auf die Fresse, weil die ganzen Patente für Afrika, das ist echt eine Frechheit, dass sie irgendwie noch Geld damit verdienen wollen. Dann sagt er so, ja, aber ganz ehrlich, das ist ein super Typ und der ist auch total sozial. Der wird von seinen Shareholdern, von dem, die Firma gehört, von dem wird er eigentlich gedrängt, Profit zu machen. Und den müsste ich wahrscheinlich eher auf die Fresse hauen. Oder dann sagen alle, ja, stimmt, den müssen sie auch dann auf die Fresse hauen. Dann sagt er, ja, aber die Shareholder, das sind teilweise auch irgendwie große Pensionsfonds, wo dann irgendwie ältere Menschen einzahlen, weil die halt einfach was von ihrer Rente haben wollen, weil die ein bisschen Rendite für ihr Geld haben wollen. Ne? Dann müsste ich ja eigentlich euren Omas auf die Fresse hauen. Dann sagen die schon, und dann sagen die, ja, und eigentlich freut ihr euch ja jedes Mal, wenn ihr zu euren Omas geht und die euch vielleicht nochmal einen 20-Euro-Schein zustecken, weil, ja, dann habt ihr halt was ihr am Wochenende ausgeben sollt. Also eigentlich müsste ich nicht dem Pharmakonzernchef in die Fresse hauen, sondern euch. Was natürlich irgendwie auch, kann man wahrscheinlich kritisieren, dieses Bild, aber ich finde, das zeigt so ein bisschen so, dass jeder vielleicht ja auch ein Stück Opportunismus manchmal an den Tag legt oder ein Eigeninteresse und dass das nur systemisch, weil es halt in größere oder auf größere Hebel oder durch größere Hebel transportiert wird, dann einfach ein sehr negatives Outcome hat, ohne dass in dieser ganzen Kette ein klassischer Bösewicht steckt, naja, der jetzt irgendwie die Welt in den Abgrund reißen möchte. Ja?
Naja, voll. Und ich glaube, das ist ja auch gerade so ein bisschen das Dilemma, in dem wir stecken. Unser aktuelles Wirtschaftssystem stammt aus einer Zeit, als ökologische Nachhaltigkeit einfach noch kein Thema war und das für die Leute wahnsinnig wichtig war, Wohlstand aufzubauen. Also Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, da war das einfach für die Leute ein wichtiges Thema, Wohlstand aufzubauen, sich ein bisschen also Geld anzusammeln und Vermögen aufzubauen. Das ist heute eigentlich kein Thema mehr. Ja, wir haben in Deutschland, das Vermögen ist zwar echt nicht so gut verteilt, aber es sollte kein Anliegen sein, noch mehr Vermögen aufzubauen, weil mehr als genug davon da ist. Jetzt sind wir aber noch in diesem System drin, wo das einfach die Prämisse ist, dass der Wohlstand wachsen soll. Und deswegen knirscht es so.
Ja, das ist jetzt die Frage, werden wir leider nicht mehr in diesem Podcast beantworten können, was wir da systemisch gegen tun können. Aber wir sollten dann zum Beispiel mal Christian Felber mit Gemeinwohlökonomie einladen und mit Armin Steuernagel vom Verantwortungseigentum, von Purpose haben wir ja schon gesprochen. Also es gibt viele verschiedene Ansätze, die dann auch so ein bisschen auf dieser großen Ebene ansetzen und vielleicht diese Spielregeln vor allen Dingen verändern. Denn das glaube ich nach wie vor, ich glaube, der Kapitalismus oder die Dynamik, die da drinsteckt in diesem System, die kann man eben, wenn man die Zielsetzung verändert, eben vielleicht auch zu was Positivem nutzen. Also eben nicht zur Gewinnmaximierung, sondern zur Maximierung von ökologischen Vorteilen zum Beispiel oder, ne, oder von Reduzierung von CO2 oder was auch immer. Aber das muss eben gelingen, glaube ich. Ja.
Und bis dahin schiebt Sebastian weiterhin schön sein trojanisches Pferd in den Hinterhof in der Konzerne rein, durch viele Inhalte und veränderst die Organisation dann ein bisschen von drin und die Art und Weise, wie wir arbeiten. Vielen Dank, dass wir dich heute als New Work Intellektuellen einfach mal so ausquetschen konnten dich alles gefragt haben, was uns mal so auf dem Herzen lag. Ja, viel Erfolg mit eurem Magazin, viel Erfolg mit deinen zukünftigen Büchern. Ich hoffe mal, dass du noch ein paar Sachen publizierst und schreibst. Ich habe so das Gefühl irgendwie, so die Ahnung. Wenn du schon jeden Tag morgens so früh aufstehst und gleich anfängst zu schreiben, das ist ja auch voll das Autoren-Habit.
Aber nicht unbedingt Bücher.
Okay.
Ich weiß nicht, ob die Welt noch so viele Bücher braucht.
Okay, auch eine gute These oder Frage. Ja, also in dem Sinne, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke euch.